Dann machen wir hier das Fenster noch zu. Heute wird es nicht so episch.
Heute wird es eher ziemlich endgültig.
Betrachtet man das Staffelfinale definitiv, ja.
Betrachtet man Nacklimund auch.
Ja, dazu dann später mehr.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenaarth mit Kaya und Sabrina.
Hallo Sabrina!
Hallo Kaya.
Wer sagt's jetzt an? Finale! Wow!
Die letzten zwei Kapitel.
Zumindest die letzten zwei vom Drachenbeinthron.
Wer hätte das vor Monaten gedacht?
Also ich wusste, dass ich das machen will. Aber es stand und fiel natürlich damit, wenn du jetzt gesagt hättest, dir macht das überhaupt keinen Spaß, du findest das Buch doof, was auch immer, hätte ich es ja schlecht alleine weitermachen können. Vielleicht hätte sich dann irgendjemand anderes gefunden, aber es muss halt auch passen.
So? Ich bin sehr verliebt, also ins Buch.
Ja, in mich hoffentlich auch. aber wir machen weiter, das wisst ihr ja schon. Und heute erzählen wir uns erstmal ein bisschen was zu den Kapiteln 43 und 44 vom Drachenbeinthron. Kapitel 43 heißt Dem Erdboden gleich und Kapitel 44 Blut und die wirbelnde Welt.
Ja, ich habe nur gerade festgestellt, ich habe vergessen, mir über den zweiten Kapitelnamen Gedanken zu machen, aber ja, der ist auch schlüssig.
Der ist nicht so schwierig, aber das machen wir dann, ne?
Also
wir reden erstmal über Dem Erdboden gleich, Kapitel 43. Dieses Kapitel ist sehr ortstreu. Wir befinden uns in Naglimund und wir bleiben in Naglimund. Das einerseits nach dem letzten Kapitel, wo wir ja sehr viel hin und her gesprungen sind, mal ganz nett. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass der eine oder die andere vielleicht auch gerne wissen würde, wie es auf dem Urmsheim weitergeht. Aber dazu kommen wir dann ja im nächsten Kapitel.
Ja, es ist halt mal wieder Cliffhanger Galore. Also das 42er erstmal.
Ja, ich weiß. Aber wir müssen ja noch Stoff für weitere Bücher haben. Es wäre ja nun sehr langweilig, wenn das jetzt einfach so aufhört. Und ich finde tatsächlich, es ist sehr schön, dass die folgenden Bücher alle schon erschienen sind. Weil stell dir jetzt mal vor, du liest das als ersten Teil und dann gibt die Ankündigung, ja, Ted schreibt am 2., der kommt dann nächstes Jahr auf Englisch und vielleicht übernächstes Jahr auf Deutsch.
Das ist der Vorteil, wenn einem die Bücher so lange entgehen, man kann den ganzen Haufen am Stück lesen.
Ja, kann man, genau. So, also, Naglimund. Wir treffen Prinz Jose und Janauga im Garten von Naglimund am frühen Morgen im Juwen. Es ist immer noch kalt. Es ist immer noch fies. Es ist finster. Ich finde, es ist auch eine sehr, sehr bedrohliche Stimmung, die...
Ja, habe ich mir auch gedacht. Also Stimmung vermitteln kann er auch ganz gut. Also irgendwie ist gerade alles ein bisschen sehr beklemmend.
Ja.
Josua hat ja selber ein schlechtes Gefühl. Also irgendwo denkt er, irgendwas läuft hier nicht so richtig gut. Was ich von der Zeit her nicht so ganz gerafft habe bei dem Kapitel ist, die ganze Zeit war ja der Midsommerabend so wichtig, aber der fällt jetzt irgendwie unter den Tisch. Oder ist der jetzt gerade?
Ich würde sagen, der ist jetzt gerade, weil die Belagerung von Naglimund hat ja angefangen am 9. Juven. Und irgendwo wird ja gesagt, seit 14. Ach so, nee, das stimmt nicht.
Ja, es wird gesagt, der letzte richtige Angriff ist 14 Tage her. Also ich war ein bisschen verwirrt, was die Zeiten betroffen hat. Andererseits wurde gesagt, wir sind hier quasi schon seit Wochen im Kampf. Also ist dann dieser letzte richtige Angriff, diese Schlacht, die wir da miterlebt haben? Ich weiß es nicht so ganz. Also.
Ja, aber was wir am Text so festmachen können, ist tatsächlich, es ist noch Juven. Und seit 14 Tagen hat Elias irgendwie, nur so halbherzig seine Belagerung vorangetrieben.
Ja, das auf jeden Fall.
Um es mal so auf den Punkt zu bringen.
Und Josua bekommt jetzt auf jeden Fall Gesellschaft von Janauga. Und die beiden unterhalten sich. Und Ja, Janauga versucht, glaube ich, ein bisschen hier noch die Stimmung aufrechtzuerhalten. Wir haben ja da noch diese schönen Sätze mit dem Rotkehlchen, wo er sagt, naja, das ist das erste Rotkehlchen seit langer Zeit. Vielleicht ist das ja so ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer. Aber ich glaube, Josua driftet dann auch irgendwann in seine Erinnerungen ab.
Ja, Josua fällt wieder sehr in dieses Grübeln und überall nicht, sich nicht richtig fühlen und sich nicht genug fühlen und ja, also dieses komplette Zweifeln, der zweifelt ja immer permanent an sich selber, ne? Mhm. Und ja, er schwelgt in Erinnerung so an, wie er früher mit Elias sich ja doch relativ gut vertragen hat und wie er von seinem größeren Bruder doch einiges gelernt hat. Und erzählt dann halt so ein bisschen, naja, vielleicht wäre es auch ganz gut gegangen und vielleicht wäre es auch immer noch so, wenn Hylissa noch am Leben wäre. Und wir erfahren hier jetzt tatsächlich mal so ein bisschen was über den Hintergrund von Hylissa, also der Mutter von Miriamel und der Königin von Elias und der Schwägerin von Josua.
Also da habe ich mir gedacht, Miriamel kommt aber schon stark eher nach ihrem Vater, nicht nach ihrer Mutter.
Ja, so zumindest so, wie sie körperlich beschrieben wird.
Nee, auch vom Wesen
auch
her.
Auch vom ganzen Wesen her, ne?
Ja, also weil Hylissa wird ja als sehr schüchtern und ängstlich beschrieben und zurückhaltend.
Toi, ja, ja. Ja. Und dass Elias ihr auch eigentlich, also sie hätte ihn wohl auf ihre Weise geliebt, aber er wäre ihr halt zu viel gewesen. Zu groß, zu laut, zu alles.
Viel, ja.
Ja.
Wobei sie sich anscheinend mit Josua sehr gut verstanden hat und Josua wohl auch damals in sie verliebt war.
Und zwar nicht zu knapp.
Mhm. Ja, und ich schätze mal stark, dass Elias das trotz allem irgendwie mitbekommen hat.
Ich bin mir nicht so sicher. So wie Josua das beschreibt, ist es ja so, dass Elias eigentlich alle und jeden verdächtigt hat. Der muss wohl unheimlich eifersüchtig gewesen sein. Und jetzt im Nachhinein ist es halt auch tatsächlich so, dass Josua das sehr, sehr bedauert, dass das eigentlich, ja, dass trotz allem irgendwie nichts gewesen ist. Dass Hylissa eben nur seine tote Schwägerin und nicht seine tote Geliebte ist.
Oder sagt dann am liebsten, es wäre wenigstens dann noch wenigstens wahr gewesen.
Mhm, genau.
Hätte das alles wenigstens noch einen Grund?
Ja.
Ja, aber die Gedanken werden ein bisschen durchbrochen von Deo noch, der nach ihm schicken lässt. Oder wolltest du noch was zu Hylissa sagen?
Nein. Ja, vielleicht noch so diesen Einwurf, als Josua und Vara sich so gestritten haben, wo Vara ihm halt vorwirft, dass er immer an alles andere denkt. Alte Lieder, alte Geschichten, alte was auch immer und alte Liebe.
Ja, so ganz wahrscheinlich.
Er scheint damit noch nicht so ganz fertig zu sein. Also Josua jetzt.
Mhm. Ne? Ja, weil sie wahrscheinlich immer nach wie vor immer noch zwischen ihm und seinem Bruder steht. Also mal davon abgesehen, dass er viel für sie empfunden hat. Das ist immer so dieses Damoklesschwert, das über beiden hängt. So. Ja, aber Hylissa.
Ja, aber es hängt ja nicht nur über Josua und Elias, sondern auch über Josua und Vara.
Mhm.
Ne? Also Vara muss ich ja auch eigentlich eher so vorkommen wie zweite Wahl.
Ja, das hat sie ja auch sehr deutlich gemacht.
Ja. Mhm. So, aber zurück nach Naglimund. Genau, Deonot lässt nach Josua schicken. Die stehen oben auf der Mauer und zwar so alle zusammen. Deonot, Einskaldir, Janauga, Isorn. Und die schauen von dieser Mauer runter und stellen fest, was ist denn hier los? Der König scheint die Belagerung abzubrechen. Der zieht sich zurück.
Ja, aber so richtig freuen kann sich zumindest Josua nicht, weil ich habe mir auch gedacht, das ist aber nicht irgendwie so eine Troja-Nummer. So frei nach dem Motto, ich lasse hier irgendwas stehen. Irgendwelche Geschenke zur Schlacht oder so. Aber nee, sie ziehen sich einfach komplett zurück. Und Janauga sieht dann aber noch was anderes raufziehen, nämlich so eine Art Gewitter. Da scheint sich irgendwas am Horizont zusammenzubrauen. Und wir wissen ja, unser lieber Janauga kann ja etwas weiter sehen als alle anderen.
Okay. Kannst du dich erinnern an die Namen der verschiedenen Sisi-Völker?
Wieso verschiedenen? Also wir haben auf jeden Fall die Nornen. Das sind ja, glaube ich, die Weißfüchse.
Ja, die Hikedaya.
Ach so, die Hikedaya, ja.
Die Wolkenkinder.
Ah.
Nur mal so in den Raum geworfen. Gut. Und Janauga Janauga bestätigt das auch noch so ein bisschen indirekt dahingehend, dass er sagt, das sind niemals Wolken, die ich südlich des Gebirges gesehen habe.
Mhm. Sturmwolken.
Nornenwolken. Also, ne, wir wissen ja jetzt schon alle, was passiert, weil wir setzen diese zwei Kapitel ja auch bei euch als gelesen voraus. Und ja.
Wir kriegen auf jeden Fall erstmal noch so kleine Einblicke in verschiedene Szenen in Naglimund, weil dann eben noch wir noch eine Szene bekommen. Ich denke, dass das dann irgendwann so nachts ist. Nee, ich glaube, es steht sogar relativ.
Ja.
Mhm. Ja, genau, irgendwo spät abends oder genau zu spät in der Nacht für eure Rätsel. Wo Josua am Fenster steht und Wind und Sturmwolken beobachtet, während Vara eigentlich möchte, dass er zurück ins Bett kommt. Und die beiden sich so ein bisschen kabbeln. Also irgendwo eine gewisse Zuneigung zwischen den beiden scheint ja schon zu bestehen.
Auf jeden Fall.
So ganz egal ist sie ihm nicht.
Nein, nein, nein. Aber sie hat halt immer das Gefühl, dass sie quasi nur zweite Wahl ist.
Ja, es ist halt auch schwierig, weil wie willst du gegen einen Geist ankommen?
Ja, nein, alles gut. Völlig verständlich ist, ne? Ja, alles gut. Ja, na also, wir halten noch so ein bisschen Einblick zu Josua und Vara und dann ist, glaube ich, irgendwie das nächste Mittagessen oder so.
Das die da dann auch. Kann auch Frühstück sein, keine Ahnung, ja, das habe ich nicht so wirklich rauslesen können.
Mhm, mh.
Das nächste Essen einfach.
Genau.
Wo sie alle gemeinsam essen, also da ist auch wieder Josua da, Vara, Deonor, Ison, Janauga, also sind alle zusammen quasi, die da rumsitzen und essen. Glaube ich, wollen von Josua auch wissen, warum er diesen Abzug nicht einfach feiern will, weil das Volk sieht halt auch nur, ja, die Belagerer sind abgezogen, also eigentlich haben wir doch einen Grund zum Feiern. Aber nach wie vor, Josua traut der ganzen Sache nicht.
Zu Recht, wie sich ja gleich rausstellen wird. Mhm. Ja, ich finde tatsächlich, es ist viel, ja, Gerede um nichts. Also es gibt kein Fest, ja, weil Josua dem ganzen Frieden nicht traut. Der sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Janauga hat vom Urmsheim Janauga hat vom Urmsheim geträumt und sagt, irgendwas ist da passiert. Josua fragt nach, ja, was denn? Sagt Janauga, ja, keine Ahnung. So funktioniert das mit dem Träumen nicht. Ich weiß nur, dass irgendwas passiert ist, aber was kann ich euch nicht sagen? Josua fragt danach, ist das denn vielleicht die Ursache für diesen Sturm? Nein, sagt Janauga, der Sturm kommt von weiter westlich oder umgekehrt, der Urmsheim liegt östlich von da, wo der Sturm jetzt gerade herkommt. Ja, und diese Sturmwolken bewegen sich halt immer weiter auf Naglimund zu. Dann treffen wir wieder Ostrael Fürsframs Sohn.
Dessen Vater anscheinend von seinem Soldatensein eine ähnliche Vorstellung hatte wie damals Simon.
Ja, sie war es von der Welt, Junge. Vielleicht kommst du ja sogar nach Naglimund. Mhm. Ja, da sind wir jetzt.
Das ist so die gute Wahl war.
Ja, seine Mutter und seine Schwestern sind tatsächlich auch inzwischen in Naglimund. Die sind nämlich unter den Flüchtlingen, die sich da im Burginnenhof alle drängen und da irgendwie nur in provisorischen Unterkünften hausen, müsste man ja wohl fast sagen.
Das war dann, glaube ich, auch irgendwann die Stelle, wo ich dann nochmal zurückgeblättert habe und mich gefragt habe, wie heißt eigentlich das Kapitel? Und dann dachte ich mir, oh.
Okay.
Weil das hatte ich nicht die ganze Zeit so im Hinterkopf. Und dann dachte ich mir, oh, das ist, aber es ist halt, die Stimmung wird irgendwie immer bedrohlicher.
Ja, das definitiv.
Weil halt auch Ostrael dieses Gewitter sieht und was da heranzieht. Und ja, auch der hat ein, glaube ich, ziemlich ungutes Gefühl.
Mhm.
Aber ja, so insgesamt wäre eigentlich die Szene ein bisschen nicht so wirklich nötig, außer halt um Stimmung aufzubauen.
Ja, aber das ist ja die vorher mit Vara und Josua da in dem Schlafgemach auch nicht so wirklich. Also es ist im Moment so, ja, wobei andererseits ist es natürlich dann auch wieder dieses, wir bauen Spannung auf, indem erstmal alle haben das Gefühl, irgendwas passiert, aber es passiert erstmal nichts. Weißt du, wie ich meine?
Mhm. So,
ja.
Also freudige Erwartung wäre jetzt das Falsche, aber eher unheimliche Erwartung.
Ja, wieder mal Ruhe vor dem Sturm. Das hatten wir auch schon das eine oder andere Mal. Diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. Denn mittags geht's dann los. Der Sturm bricht los. Das ist im übertragenen Sinne.
Wobei mittags ist relativ, weil es ist, glaube ich, wieder mal zappenduster. Oder immer noch. Inzwischen sind wir dann bei Deonor und Ison, die da irgendwo auf der Mauer stehen.
Nein, nein, es ist kaum Mittag vorbei und ich kann fast nichts mehr sehen, stöhnte Deonor.
Mhm. Ja, und dann sieht aber in den Blitzen Deonos dann doch noch was. Und es lässt ihm, glaube ich, etwas das Blut in den Adern gefrieren. Denn jetzt auf einmal steht das Heer vor den Toren Naglimunds.
Nicht das Heer, ein Heer. Denn es ist ja nicht das Heer von König Elias.
Na gut.
Ordnung muss sein. Wir wollen die guten Nornen jetzt nicht unterschlagen, die da jetzt vor Naglimund stehen. Und zwar auch wohl in riesiger Anzahl. Also es sind wohl nicht irgendwie nur 200.
Und es sind nicht nur Nornen.
Nein, sondern auch Hunen. Mhm. Und von der Mauer springen wir dann wieder zurück in den Burggarten. Da waren wir ja vorhin schon mal.
Das klingt etwas seltsam, wenn du sagst, von der Mauer springen wir.
Metaphorisch gesprochen. Du musst dich jetzt nicht mit mir von der Mauer stürzen.
Gut.
Und zwar treffen wir dort Vater Strangiard, der sich mit Bischof Arnodis ein bisschen bekabbelt. Ich muss tatsächlich bei Arnodis immer aufpassen, dass ich nicht Adonis sage, weil der entspricht gar nicht dem Bild eines Adonis, das ich so habe.
Er scheint mir also so ein bisschen auch in einen religiösen Wahn verfallen zu sein an der Stelle.
Ja, Adonis, also, Arnodis. Ja, Arnodis, ja, definitiv. Also Arnodis ist da auch so der Meinung, also man hätte sich nicht dem Willen des Hochkönigs widersetzen sollen. Strangiard hält ihm dann aber entgegen, so nach dem Motto, werter Bischof, aber das, was da draußen gerade passiert, ist ja das, was dieser Hochkönig dann auf uns herabbeschworen hat. Also das passt irgendwie nicht zueinander.
Aber stellt sich heraus, die beiden sind ja, also wobei so ein bisschen hatte ich auch Erinnerungen oder kamen so Assoziationen mit Denethor aus Herr der Ringe vor, der dann auch am Schluss ein bisschen abgedriftet ist.
Okay, an den musste ich nun gar nicht denken. Bei mir ist halt, stand eher so im Vordergrund dieses, der ist jetzt so in seinem verqueren Glauben, wer da Recht und Unrecht hat, gefangen, dass ihn das auch, ja, wobei, gut, bei Denethor ist das dann auch so, ja, du hast ja recht. Irgendwie, ne?
Irgendwie ein bisschen abgedreht, aber lange brauchen wir uns bei Arnodis da keine Gedanken mehr drüber zu machen, weil irgendwas hat sich wohl in den Büschen versteckt.
Ja, aber nicht so wirklich im Gebüsch, sondern eigentlich kommt das Ganze von unten. Denn
eine Etage tiefer.
Ja, anderthalb, zwei, wie viele auch immer. Denn von da unten kommt ein riesiger Schwarm Bucken nach oben. Mhm. In den Burggarten, ins Innerste der Festung. Wir erinnern uns, kannst du dich erinnern, wann wir die Bucken das erste Mal getroffen haben? Getroffen.
Das erste und einzige Mal eigentlich. Nach St. Hoderund bei den Thomas-Männern.
Genau.
Ja.
Da haben die Bucken auch angegriffen. Hatten wir die nicht noch irgendwo? War das nicht auch noch tatsächlich auf der Steige? Das waren nur Riesen, ne?
Das war der Riese, aber nee, das, meines Wissens ist das eigentlich das einzige Mal. Also sie haben halt dann später nochmal in Naglimund über die Bucken gesprochen, wo es tatsächlich die einen oder anderen gab, die es nicht glauben wollten, dass es diese Wesen überhaupt existieren.
Ja, weil sie ja auch in dieser Prophezeiung vorkommen, ne? Warte. Wenn Raureif Klavis Glocke deckt und Schatten auf der Straße geht, das Brunnenwasser schwarz sich fleckt, drei Schwerter müssen dann zurück. Wenn Bucken kriechen aus der Gruft, der Hune steigt vom Berg herab, ein Albtraum raubt dem Schlaf die Luft, drei Schwerter müssen dann zurück.
Oh, ne?
Da kamen sie halt auch nochmal vor. Genau. Und tatsächlich ist es so, dass diese Bucken, die da jetzt in Naglimund in diesem Burggarten auftauchen, wenn du dich erinnerst, die heißen auch, also in Bucken ist der Name aus Jikanuk, also der Trollname. Auf Erkühnländisch heißen die Gräber und die heißen halt deswegen Gräber, weil die sich durch die Erde graben. Das heißt, die müssen sich also quasi unter der Burgmauer durchgegraben haben, um dann in diesem Burggraben wieder nach oben zu kommen. Ja. Mhm.
Ja, wo man vielleicht sagen könnte, sie kam mir nochmal vor, was ich ja vermutet habe, in diesem Traum vom Rat, wo Simon hatte, wo ich gesagt habe, da war er ja quasi auch unter der Erde und hat da irgendwo Stimmen gehört, wo ich gesagt habe, sind das diese Bucken? War ja meine Theorie.
Mhm. Nach wie vor möglich, aber ich hätte eigentlich eher gedacht, wir hätten sie noch mal irgendwo expliziter gehabt. Aber vielleicht verwechsel ich das auch und ich meine eigentlich diese Stelle hier, wo sie so explizit vorkommen. Mhm. Jedenfalls, Vater Strangiat nimmt die Beine in die Hand, ja, während Bischof Anodis da so in seinem religiös verklärten Wahnsinn hockt und vor sich hin betet.
Ich hätte jetzt gesagt, er hat die Begegnung nicht überlebt.
Dass er überhaupt nicht auf die Idee kommt, da wegzulaufen und hat diese Begegnung nicht überlebt. Genau, er wird nämlich quasi von den Bucken in Stücke gerissen.
Ja, jetzt wird's, also dem Kapitel wird's dann auch mal bei Ted Williams etwas brutaler.
Ja, definitiv.
Auf jeden Fall kann sich Strangiat in die nächste Kapelle erstmal retten.
Ja, genau.
Deswegen wir dann wieder zurückschalten an die Mauer. Und angeführt wird das Nornenheer von Gestalten, die wir zwar selber noch nicht quasi getroffen haben, aber von denen wir schon gehört haben, nämlich von der Roten Hand.
Richtig. Und hier ist sie jetzt wirklich in echt und ganz und komplett vorhanden und nicht nur eventuell vielleicht oder doch oder wie auch immer. Ich fand es auch wieder sehr schön, hier wird nochmal auf den Namen von Naglimund hingewiesen. Mhm. Also Naglimund heißt ja so viel wie Nagelfeste. Und der Name der Sithi oder der Nornen heißt Uyin Eder Sikuane, Falle, die den Jäger fängt. Was ich jetzt persönlich natürlich an dieser Stelle auch sehr treffend finde. Ne? Also, Josua stellt sich denen dann auch so ein bisschen entgegen, ruft da von der Mauer runter, hier bin ich und warum tut ihr das überhaupt und warum stellt ihr euch in die Dienste meines Bruders? Worauf ihm die Rote Hand ganz stumpf erwidert, wieso deines Bruders? Wir gehorchen nur Ineluki. Wieso tun die das denn dann? Was hat Ineluki denn jetzt davon?
Stumpf gesagt erstmal Rache.
Wofür?
Für das, was ihm und den Sithi in Asua angetan wurde. Mhm. Weil anscheinend scheint er sich ja irgendwo mit den Nornen verbrüdert zu haben und die dafür, weil sie ja trotzdem von Brüdern und Schwestern ausgehen und die waren jetzt zu der Zeit alle schon am Leben. Da hält sich dieser Rachegedanke wahrscheinlich noch eher.
Als Asua gefallen ist, lebte die Rote Hand noch und lebte Ineluki auch noch, ja. Mhm. Ja. Okay.
Also ich finde, es klingt stark nach Rache, auch wie sie dann halt mit den Menschen, die da sind, umgehen.
Oder eben nicht.
Oder eben nicht, ja.
Menschlichen Umgang kann man das jedenfalls schon mal nicht nennen.
Nein. Ja, weil die Rote Hand ja dann jetzt auch mal so eben quasi das Tor von Naglimund auch pulverisiert.
Pulverisiert ist, glaube ich, der richtige Ausdruck, ne?
Ja. Also alles, was Elias vorher nicht geschafft hat, das schafft die Rote Hand quasi mit einem Fingerschnippen. Inzwischen hat, glaube ich, es kam auch Deon noch hoch und hat dem König berichtet, also oder dem Prinzen berichtet, besser gesagt, dass auch die Bucken in Naglimund sind. Tor ist offen. Ja, hilft momentan nicht mehr irgendwo, als sich zu verteidigen.
Ja. Wie brechen diese Nornen denn dieses Tor auf? Oder die Rote Hand?
Ja, es ist gut gesagt. Keine Ahnung, so eine, ist wie so verbrannt, oder?
Oder wie muss also es wird ja, es wird definitiv sehr vage beschrieben. Also die Rote Hand, erstmal gehen sie alle fünf auf dieses Tor zu. Sie erscheinen auch alle auf einmal größer als Mannshöhe. Also sie scheinen so zu wachsen.
Ja, weil sie ja auch die Kapuzen, glaube ich, abnehmen, unter denen sie...
Ja, und dann sieht man dieses rote Glühen, was von denen wohl auch immer ausgeht. Und anscheinend überträgt sich dieses Glühen, was sie, wenn sie ihre Hände auf das Tor legen, überträgt sich das wohl irgendwie anscheinend auf die Angeln, die dann auch anfangen zu glühen. Und dann lässt sich halt dieses Tor aus den Angeln heben oder eindrücken oder wie auch immer. Ich wollte nur mal, ne, es ist halt, es wird halt überhaupt nicht explizit gesagt, hier wird jetzt dies oder das gemacht. Es ist halt einfach, die fassen das an, es fängt an zu glühen und das Tor ist auf. Oder sie kriegen das Tor dann geöffnet.
Ja, aber es ist schon, ja, wobei es kommt ja dann noch, die massiven Bohlen verfärbten sich schwarz und Rauch stieg auf und später es gab eine Explosion von Licht. Ein ohrenbetäubendes Krachen lauter als Trommeln und Donner. Das mächtige Tor zerbarst. Ah, da steht's doch. Zu dampfenden, funkelnden Splittern. Und ein tödlicher Scherbenregen zischte herab.
Gut.
Also doch pulverisiert.
Ja, pulverisiert. Okay. Hast du nachgeschlagen, was die da rufen?
Ja, irgendwas mit nieder mit ihnen und bei ihnen Lukis Blut.
Ja, genau. Also die Nornen rufen halt, reißt sie nieder, mit sie ist die Burg gemeint und bei ihnen Lukis Blut, genau.
Ja, es bleibt ihnen jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als sich irgendwo in Sicherheit zu bringen.
Du meinst unseren...
Unseren Prinzen und seine engsten Gefolgsleute?
Genau. Ja, es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich in Sicherheit zu bringen, nachdem wir weil... von den Nornen gesprochen haben. Es kann missverständlich sein. So gut, ne?
Ja, weil Ostrael überlebt die ganze Sache dann auch nicht. Der wird dann nämlich auch von den Bucken noch zerrissen.
Nee. Deonord glaubte, den jungen Ostrael zu erkennen, der bei der Unterredung mit dem König für sie Posten gestanden hatte. Begraben unter einem Dutzend sich windender schwarzer Bucken.
Naja, komm. Denkst du wirklich, dass er das überlebt hat?
Ja, ich denke es nicht, ich weiß es.
Oh,
Jein. Du wirst schon, wenn wir an der Stelle sind, wirst du es verstehen.
Aber nicht mehr in diesem Buch, oder?
Nein. Also es wird nicht explizit gesagt, A, dass es Ostrael ist und B, dass er tot ist. Ich stelle das nur jetzt mal so hin.
Ja, das würde zumindest erklären, warum er immer wieder vorkommt. Also weil eigentlich hat er ja nicht wirklich eine Aufgabe.
Naja, er hält auch eine Kamera.
Ja, das schon, ja.
Okay. Ja,
Chaos auf jeden Fall.
Es ist Chaos. Die Nornen machen diese Burg dem Erdboden gleich. Es wird gemetzelt. Es werden alle, die denen in die Quere kommen, also die halten sich auch nicht mit Kleinkram auf. Es ist also so, dass wir als nächstes Strangia treffen, der sich halt in der Kapelle und im Speisesaal mit mehreren anderen zusammentrifft, weil die sich alle dahin geflüchtet haben. Er sagt halt oder beobachtet, es sind überall noch einzelne Leute unterwegs. Der größte Teil ist allerdings abgeschlachtet im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Nornen kümmern sich jetzt erstmal nicht um da Einzelne, die da noch irgendwie rumlaufen. Das würde wohl später kommen. Die Hunen liefern sich da auch das eine oder andere Gefecht, später dann tatsächlich sogar miteinander, weil sie nämlich dann den Weinkeller finden und sich dann da um das letzte Weinfass prügeln. Wir treffen halt Strangiat, dann sind da einige uns wohlbekannte Personen, die sich alle da, welch glückliche Fügung, in diesem Speisesaal befinden. Ich sag mal, ich fange einfach mal an aufzuzählen, wer da alles ist. Also wir haben Vara und Gudrun.
Okay. Das ist wirklich der Speisesaal, weil so ein Speisesaal wäre für mich zentraler, aber sie sind ja irgendwie bei mir im
Mondflügel. Nee, die Gemächer von Vara, Entschuldigung. Ja. Alles gut, genau. Also, und wir haben halt Vara, Gudrun, Sangvogel, Strupp und Janauga. Der ist ein bisschen angeschlagen, denn die Bibliothek ist zwischenzeitlich tatsächlich dann doch mal eingestürzt. Und Strangiat kriegt halt schon fast einen Heulkrampf, weil seine gute Bibliothek ist hinüber. Fängt sich dann aber und sagt, oh Gott, naja, immerhin hat es nicht Janauga erwischt. Außerdem haben wir da Isorn, Einskaldir, Josua und Deonoth. Und, ganz wichtig, Janauga hat auch Morgenes Buch gerettet.
Ja. Das hat wenigstens den Brand überlebt.
Ja. Und es überlegen natürlich alle, was tun wir jetzt hier, weil hier kommen wir eigentlich gar nicht, es besteht eigentlich quasi keine Chance, dass wir hier lebend rauskommen. Strangiat ist immer noch so ein bisschen, meine Bücher und die Pergamente und dies, das und mischt sich dann so ein bisschen zaghaft wohl ein und kriegt von Josua erstmal einen über den Deckel, so nach dem Motto, komm, jetzt heul mir nicht rum wegen der Bibliothek und eine neue bauen können wir dir hier jetzt auch nicht. Bis er dann aber zaghaft wohl meint, er wüsste aber vielleicht doch wohl einen Weg hier raus, weil als Vorbereitung auf die Belagerung hat Josua wohl Strangiat dermaßen viel mit den Bauplänen von Dendinis traktiert, dass Strangiat wohl einen in Anführungszeichen Geheimgang aus der Burg hinaus gesehen hat. Von dem er allerdings nicht weiß, ob der passierbar ist, ob das überhaupt irgendwas bringt, ob der versperrbar ist. Das ist halt noch die Frage, wenn wir da raus, ob wir es dann hinter uns überhaupt versperren können, sonst haben wir sie gleich wieder hinter uns. Und
weil du morgen das Manuskript erwähnt hast, glaube ich, sollten wir dann noch feststellen, dass Janauga das Manuskript auch relativ zügig an Strangiad übergibt.
Ja.
Also hier an dieser Stelle, glaube ich schon, bevor sie aufbrechen. Mhm. Weil das ist dann wirklich das Einzige, was ihnen übrig bleibt, diesen Geheimgang zu suchen und zu flüchten. Weil wenn die Nornen sie in die Finger kriegen, dann wissen wir alle, wie es ausgeht.
Nicht gut.
Und das ist noch sehr freundlich formuliert, finde ich. Nicht gut, ja. Mit ja, dem weiteren, also ich hatte mal einen Deutschlehrer, der hat dann sowas gesagt, wie es ist mit dem weiteren Fortleben nicht wirklich vereinbar. Auch sehr freundlich formuliert, mhm. Ja.
Ja.
Genau. Also dann entschließt sich diese Gruppe, der wohl auch noch einige Hofdamen und der ein oder andere Verwundete, wie auch immer, Soldaten.
Das ein oder andere Kanonenfutter.
Ja, alles gut. Also schlussendlich steht da wohl drin, es sind ungefähr 20 Personen und der Prinz entscheidet dann nachher, also wisst ihr was, besser mit fliegenden oder mit fliehenden Fahnen untergehen als kampflos untergehen. Ist tatsächlich auch meine Meinung, ich sag mal, bevor du da jetzt stehen bleibst und darauf wartest, dass du abgeschlachtet wirst, kannst du auch versuchen wegzurennen und da hast du wenigstens noch ein bisschen Hoffnung, da eventuell mit dem Leben davon zu kommen. Mhm. Ja, dieser Fluchtweg, den Strangyard da kennt, der läuft, glaube ich, aus einem Turm raus.
Ja, aus einem
aus der Außenmauer.
Wachturm oder irgend sowas hatte ich auch so verstanden, ja.
Da müssen sie nur erstmal hin. Auf dem Weg kommen sie halt an diesen sich um das Weinfass krabbelnden Hunen vorbei und müssen wohl aufpassen, dass sie da nicht quasi unter die Räder kommen, weil die Hunen inzwischen auch sturzbetrunken sind.
Wo ja auch irgendwo St. Fugol kurz stürzt, weswegen dann doch ein paar Nornen auf sie aufmerksam werden.
Mhm.
Und ja, sie können eigentlich nur hoffen, dass diese Tür des Wachraums offen ist, weil wenn die verschlossen ist, dann schaut es schlecht für sie aus.
Dann stehen sie mit dem Rücken zur Wand, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm.
Und wenn sie die aufbrechen müssen, dann können sie auch nicht ordentlich wieder verschließen, um wenigstens ein bisschen Zeit zu gewinnen. Aber wie gesagt, die Nornen entdecken sie und greifen an, wo ich mir dann aufgeschrieben habe, jetzt eskaliert ein Skaldier aber mal so richtig.
Sagen wir mal so, ich würde das nicht als eskalieren, sondern fast sogar als Blutrausch beschreiben. Der dreht wohl völlig ab.
Ja, aber irgendwie muss der zu einem Nornen was entgegenhalten.
Ja, definitiv. Ja, die Tür zum Wachraum ist aber dann Gott sei Dank nicht verschlossen. Ja, also ein Skaldier wird dann halt irgendwann von, ich weiß gar nicht, wer war das?
Wahrscheinlich.
War es Isoran, der ihn dann oder sagt, Deonor? Hier, jetzt halt mal
sie nehmen ihn auf jeden. Sie lassen ihn nicht zurück, sie nehmen ihn mit.
Ja, genau.
Und glücklicherweise ist dieser Geheimgang, deswegen wahrscheinlich vorhin auch deine Anführungszeichen beim Geheimgang, recht gut zu finden. Der ist da hinter einem Wandbehang. Und er ist ja, glaube ich, auch nicht so wirklich darauf ausgelegt, dass er da so gut abgesichert ist. Aber wenigstens haben sie da die Möglichkeit, so schnell wie möglich zu flüchten.
Ja, die Tür ist aber jetzt verschlossen. Oder habe ich das falsch? Irgendeine war doch zu.
Nö, so wirklich zu war keine. Es war immer nur das Problem, dass du sie dann halt hinterher irgendwo verbarrikadieren musst.
Doch, doch, die Tür zu dem Gang ist verschlossen.
Kaum war die Tür aus den Angeln geschlagen, ja, da. Okay, dann nehme ich alles zurück. Ne?
Also
ja, stimmt, sie hatten ja auch keinen Schlüssel dafür.
Genau. Also die Tür zum Wachturm ist offen. Und unsere Gruppe geht jetzt in diesen Turm rein. Die fangen halt dann an, die Wandbehänge alle runterzureißen, um zu gucken, wo ist jetzt dieser Gang, der nach draußen führt. Und finden die Tür, aber die Tür ist verschlossen. Mhm. Das birgt jetzt zwei Probleme. Problem eins: Sie müssen sie erstmal aufkriegen, damit sie raus können, haben aber keinen Schlüssel. Problem zwei, wenn sie die Tür aufbrechen, ist die Tür halt nicht mehr zu. Dann können die Nornen direkt dahinterher. Und Josua erteilt dann wohl den Befehl, seht ihr zu, dass ihr die Tür aufgebrochen kriegt. Und alle anderen schaffen bitte alles vor die Tür von dem Wachturm und verbarrikadieren die so weit als möglich. Und dann brechen die Männer halt dieses Tor auf oder diese Tür. Und dann fliehen die halt den Gang hinunter und
Wackeln sind kein Problem, Feuer hat's ja gerade genug.
Mhm.
Konnten sie mal eben nur an den brennenden Dach entzünden?
Ja.
Unterwegs ist wohl einer der Höflinge, glaube ich, so schwach, dass er sagt, naja, kann nicht mehr. Und ich weiß gar nicht, wer ihm weiterhelfen wollte. Ich glaube, Isorn war es, aber Gudrun sagt, nö, der kommt schon nach.
Ja.
Und
Tatsächlich ist es ja nun wirklich so, den letzten beißen die Hunde und entweder du reißt dich zusammen und gehst weiter oder es geht halt nicht. Und wenn es dann irgendwie geht, dann reißt man sich ja doch anscheinend noch zusammen.
Also wenn ich die Wahl habe,
zwischen Laufen? Gerade von Gudrun sehr abgebrüht, das zu sagen. Also eigentlich hätte ich das eher tatsächlich von einem der Krieger erwartet, also von Deonoth oder von Einskaldir oder wie auch immer.
Nee, das sind Jünger. Das ist so diese Rimmersfrau.
Ja, okay, glaub,
das ist auch... das ist die Frau von Iskrim, nur wenn sie es mit dem aushält, dann... dann hat die Arsch in der Hose.
Ja, gut, okay.
Die anderen sind einfach noch zu jung und zu unerfahren.
Ja, so, aber wir kommen an eine nächste Tür von diesem Tunnelgang, wie auch immer.
Ich könnte jetzt noch mal ganz kurz einhaken zu Gudrun und sagen, du weißt ja nicht, was die alles bei der Flucht aus der Rimmersmark erlebt hat.
Ja, ja.
Das war bestimmt auch nicht ohne.
Mhm.
Aber ja, ich habe auch erst mal gestutzt. Oh, hoppla.
Ja, also schon sehr abgebrüht, finde ich. Mhm. Aber nun, vielleicht hast du recht und es erklärt sich da. Aber wir haben schon wieder eine Tür, die uns da im Weg ist. Mein Gott, das kommt einem so vor wie, hier ist der Zong, welches Tor hätten sie denn gerne?
Ja, aber die ist ja offen. Also die ist ja wirklich offen. Da ist nur das Problem, sie dann so zu blockieren, dass sie geschlossen bleibt.
Ja.
Wo dann eben Janauger sagt, er bleibt zurück.
Wie gefällt dir diese Lösung?
Ah, nicht. Aber also, ich habe sowas in der Art schon befürchtet, weil auch schon vorher ein bisschen zwischen den Zeilen stand, dass Janauger schon sehr angeschlagen ist.
Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Einskaldir will wohl diese Tür verteidigen, nachdem alle anderen durch sind. Ist auch Einskaldir, ne?
Ja, ja.
Genau. Aber Janauger widerspricht ihm halt und sagt, nein, das ist meine Aufgabe und es war nie meine Bestimmung, aus Naglimund wieder zu entkommen, zu fliehen, wie auch immer.
Es war nie mein Schicksal, Naglimund wieder zu verlassen.
Ja. Er hat es ja damals schon gesagt, als er Tungoldir verlassen hat, dass er schon wusste, dass er nicht zurückkehrt.
Mhm.
Da ist er wohl sehr, ja, das Vorahnungen waren oder sowas, aber er ist da, glaube ich, schon sehr klar im Sinne von, mein Leben ist jetzt mal gut gewesen, es müssen andere weitermachen.
Sehr weitsichtig.
Bitte?
Sehr weitsichtig.
Ja.
Bei Jan,
was
oder?
Er ja sowohl übertragen als auch wirklich ist.
Mhm.
Und er gibt aber vorher noch etwas weiter. Und zwar ans Drangyard.
Ja, etwas Glänzendes, das er um den Hals getragen hat. Also ich gehe mal stark davon aus, dass sein Symbol oder die Kette, was diesen Bund der Schriftrolle betrifft.
Mhm. Okay, schauen wir mal, ob das zutrifft. Aber durchaus im Rahmen des Möglichen, denke ich. Ja.
Ja. Also die beiden scheinen sich ja wirklich in den letzten Tagen sehr stark angefreundet zu haben. Also Vater Drangyard fällt es ja auch wirklich sehr, sehr schwer, ihn da zurückzulassen.
Ja, Janauger, das Letzte, was Janauger sagt, ist halt tatsächlich seltsam, noch in den letzten Stunden einen Freund zu finden. Das ist halt schon, ja.
Ja.
Fürs Drangyard tut es mir ein bisschen leid. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er in Janauger auch so eine Art Seelenverwandten gefunden hat.
Mhm.
Und dass er ihn jetzt schon nach so kurzer Zeit quasi wieder verlässt, ist so ein bisschen, ja.
Was mich an der Stelle auch ein bisschen stört, so viel zu meinen Theorien. Ich hatte ja die Theorie, weil Drangyard, Janauger hat ja, kam ja in dem Kapitel, also in dem vorigen, nie drauf, was ihn an diesem einen Passage aus Morgenes Manuskript stört. Wo ich gemeint habe, naja, Hellnagel und Dorn sind das gleiche Schwert, was ich so interpretiert habe.
Mhm.
Quatsch. Sag nicht einfach ja.
Hellnagel und Minneja, so rum.
Genau.
Ja, Entschuldigung.
Ja, Hellnagel und Minneja sind ja das gleiche
Schwert. Ich wusste doch, was du sagen wolltest, deswegen habe ich gesagt, Die Theorie findet übrigens auch sehr großen Anklang auf dem Discord-Server. Oder fand.
Weiß ich.
Je nachdem, was du jetzt sagst. Weil, was kommt jetzt?
Naja, er hat es nie quasi, meine Theorie wurde bisher noch nicht bestätigt. Und das steht jetzt so im Raum. Ich weiß nicht, ob Drangyard die Stelle im Manuskript dann irgendwann mal findet. Hoffe ich doch mal.
Ja.
Und sich dann an Janauger erinnert oder so.
Wir dürfen gespannt sein.
Mhm.
was da so passiert. Ich muss allerdings tatsächlich sagen, ich glaube, hier wird gleich in dem nächsten Absatz noch eine zweite Theorie von dir pulverisiert. Also das Nächste, was wir dann sehen, ist, unsere Gruppe läuft dann halt durch diesen Tunnel bis an das Ende und kommt dann am Fuß der Steige raus. Mhm. Und treten wieder in die Nacht. Was, bitte?
Ach, die Theorie meinst du?
Ja, die Theorie meine ich. Treten dann wieder in die Nacht hinaus und es ist tatsächlich Josua, der sich dann da hinstellt und wohl wirklich, ja, ich lese es einfach mal vor.
Genau.
Elias, bitte?
Macht es.
Ja. Elias, schrie er, und der Wind hetzte ihm das Echo von den Lippen. Du hast Tod und Schlimmeres über das Reich unseres Vaters gebracht. Du hast uraltes Böses geweckt und den Königsfrieden zerstört. Du hast mich heimatlos gemacht und vernichtet, was ich liebte. Er hielt inne und kämpfte mit den Tränen. Du bist kein König mehr. Ich werde dir die Krone entreißen. Ich werde sie mir holen. Das schwöre ich dir. So viel zu der Theorie, dass Josua den Thron nicht selber haben möchte. Ich glaube, spätestens hier wird klar, dass er es in dem Moment auf jeden Fall definitiv will.
Sagen wir es mal so, meine Theorie hat trotzdem ihre Daseinsberechtigung.
Ja.
Quasi sein halbes, ganzes Volk ist gerade vor seinen Augen abgeschlachtet worden, dass er da auch das Bedürfnis hat, Rache zu nehmen und zu schwören, ist jetzt nicht wirklich verwunderlich. Weil wer soll denn sonst die Nornen herbeigerufen haben oder sich von ihnen benutzen lassen, wie auch immer?
Hast du eine Idee, wann diese Geschichte mit den Nornen in Naglimund vereinbart worden ist? Zwischen wem und wann?
Zwischen Elias und der Nornenkönigin.
Ja, genau.
Wir hatten ja die Szene, wo quasi über diese singende Harfe die zwei kommuniziert haben.
Ja, ja, genau. Ich wollte nur noch mal so...
Also, vereinbart worden sein musste es ja schon vorher, aber das war dann der Punkt, wo Elias gesagt hat, ja, okay, dann machen wir es halt so.
Das Angebot stand wohl im Raum und... Utuku hatte wohl, also ich interpretiere das so, dass Utuku gesagt hat, du musst dich bis Midsommar entscheiden. Mhm. Und dass deswegen dieses, es ist Midsommar, jetzt muss ich...
Und dann wird alles anders, ja.
Mhm. Genau. Es ist tatsächlich so, die Nornen und auch die Sithi, die sind verdammt schnell, die können also wirklich schnell reiten und ähnliches, aber die brauchen halt doch vielleicht auch ein paar Tage, um ihre Ausrüstung und Pferde und was auch immer zusammenzusuchen.
Damit würde dann auch die Zeitlinie wieder passen.
Ja, lass uns drüber reden. Meistens findet sich dann doch irgendwie eine Lösung in Anführungszeichen. Eine Lösung des Rätsels, genau.
Ja, also würde ich jetzt mal schätzen, weil Midsommar war ja so um den 20., 21. rum, Juven. Dann müsste es jetzt irgendwo Ende Juven sein.
Ja, das. Also ich denke schon, dass das so ungefähr passt. Ich hätte jetzt rein intuitiv das eher schon in Anfang Juli reinsortiert. Weil Midsommar halt, ne?
Ja.
Aber
es ist halt explizit gesagt, es ist Juven bei der Szene ganz am Anfang mit dem Blutfäden.
Wenn wir jetzt im nächsten Kapitel sind, dann wird auch klar, dass auch dort eine längere Zeitspanne vergangen ist. Aber das machen wir jetzt gleich im nächsten Kapitel. Sabrina, der Titel dieses Kapitels, dem Erdboden
ist sehr eindeutig.
Ist sehr eindeutig.
Naglimund.
Brauchen wir also nicht wirklich weiter noch uns drüber zu unterhalten. Jetzt, was mich jetzt tatsächlich wirklich mal interessieren würde, wie hast du dich beim Lesen gefühlt? Hat dich das, was da jetzt passiert ist, überrascht? Ist das jetzt auch irgendwie so, also ich finde, das ist jedes Mal, wenn ich das lese, ist das wirklich mit ein Grusel.
Ja, definitiv.
Weil es jedes Mal, egal wie oft du das liest, jedes Mal, wenn du da dieses Bild vor Augen hast, dieses riesengroße Nornenheer, was da vor dieser Festung steht, und dann mit dieser wirklich bedrohlichen Stimmung, mit dem Blitzen, dem Donner, dem Gewitter, auch den trommelschlagenden Nornen und den Hunen dabei, also es ist Gänsehaut pur für mich.
Und es ist im Vergleich zum Rest des Buches ungewöhnlich brutal. Also wir hatten schon so Abschnitte, wo uns auch das ein oder andere Brutale erzählt worden ist, aber er setzt es sehr, sehr punktuell ein, was es halt dann noch wahrscheinlich noch umso grausamer macht. Mhm. Also wir hatten ja da auf dem Weg zur Flucht eine eine Hofdame, die dann noch von den Bucken runter in die Erde gezogen wurde und es bleibt quasi nur noch ihr Schuh zurück. Und also es war irgendwelche Leute, die in ihre Einzelteile zerrissen werden von den Hunen.
Ja, oder also Bischof Anudis, dem diese Gräber wirklich ins Gesicht springen und ihm da das Gesicht zerreißen.
Mhm. Ja, es war schon
so. Friede, Freude, Eierkuchen ist es nicht. Und wie gesagt, ich finde halt auch, dass es, egal wie oft du das liest, es ist, oh.
Ja, vor allem.
Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut.
Weil sich das halt auch so langsam aufbaut. Du hast halt noch so normale Szenen vorher, so das Geplänkel zwischen Vara und Josua, das halt quasi so mal so ein bisschen Beziehungsleben mitbekommst. Und ja, es ist schon heftig. Also es baut sich ganz schön auf.
Wie überrascht warst du, wer da jetzt auf einmal vor dem Toren von Naglimund steht?
50-50. Weil es hat sich schon irgendwie angedeutet, das, was in der Richtung kommen wird. Weil, wie gesagt, dieses Gespräch mit Utoku und Elias, dass jetzt da die Nornen eingreifen, war mir schon irgendwo klar. Kapitel 44. Blut und die wirbelnde Welt. Wir sind bei Simon.
Hurra, das wäre jetzt auch
das wäre jetzt echt
wirklich, wirklich, wirklich gemein, wenn wir jetzt nicht mehr wüssten, was mit Simon passiert, nachdem er ja mit Igyayo gekämpft hat. Aber, also so richtig helfen tut uns dieses Kapitel jetzt auch nicht. Das Erste, was wir halt mitbekommen, ist, dass Simon halt von diesem Drachenblut getroffen worden ist, von einem schwarzen Drachenblut, ein weißer Drache mit schwarzem Drachenblut.
Eisbären haben auch eine schwarze Haut.
Ja, war nur eine Feststellung, jetzt nicht irgendwie. Ne?
Ja, ist mir nur gerade so eingefallen.
Tatsächlich ist es aber wohl so, dass durch dieses Blut mit Simon auch was passiert. Ob das jetzt Visionen sind oder ob ein Teil von Igyayuk jetzt mit Simon verschmilzt oder in Simons Geist eindringt oder keine Ahnung was. Jedenfalls erlebt
was
Simon
macht das
jetzt.
Aus Pyrates?
Wieso aus Pyrates?
Naja, weil gefühlt hatte der ja auch immer noch so eine Verbindung seit dem.
Ach so! Ich habe jetzt gerade gedacht, hä?
Entschuldigung, das kam aus dem Nichts.
Okay.
Ja, weil das ja auch gefühlt jetzt gerade so eine Verbindung zwischen Igyayuk, das kam auch gerade hier aus dem heiteren Himmel. Entschuldigung, man darf schon beim Denken zuhören.
Ja, schön. Manche Leute kann man beim Denken zuhören. Das ist doch großartig. Das,
Ja, aber da war ja auch so eine Verbindung. Merkt er dann auch was? Ja, ich weiß schon, kein Kommentar. Man weiß es nicht.
In diesem Kapitel wird dazu nichts gesagt.
Nee.
Einverstanden?
Ja, gut.
So, jedenfalls bekommt Simon durch diesen Kontakt mit dem Drachenblut quasi eine Eingebung, also Vision würde ich es jetzt gar nicht mal so nennen, weil es ist quasi so eine Art. Ja,
eine Verbindung.
Er erlebt halt quasi im Schnelldurchlauf das komplette Leben von Igyayuk.
Es ist ja, es steht ja auch da, es war, als sei er selber zum geheimen Herzen des Lindwurmes geworden. Also irgendwie ist dann dieses Blut wohl doch eher magisch.
Zumindest jetzt in diesem Moment. Was sonst mit diesem Blut ist, ja, also es ist halt interessant, irgendwann kommt Simon mit Igyayuk in dessen Gedanken quasi in der Gegenwart an und dann sieht er halt einiges auch, was Simon eigentlich nicht wissen kann. Also er trifft Rahel zum Beispiel, die gebückt in einem leeren Zimmer auf einem Schemel sitzt und fragt sich, wann Rahel auch so klein geworden ist. Dann sieht er Prinz Josua auf dem Berghang.
Das muss ja gerade die Stelle gewesen sein, wo Josua Rache geschworen hat.
Ja, genau. Dann ein kleiner brauner Mann, den er nicht kannte.
Tiamak,
genau. Und auch sieht auch die Landschaft im Vran dann sehr. Ne? Und Tiamak streicht schützend über so ein Pergamentbündel. Was das damit auf sich hat, das wissen wir ja nun auch schon, inzwischen zumindest teilweise. Ja, dann sieht er Iskrimur, aber ohne seinen Bart.
Ohne Bart. Und
natürlich auch erst nicht so wirklich wieder.
Frage, wer ist der schöne Greis? Ja, ich weiß, das war die Frage, die du mir stellen wolltest. Wer ich denke, dass es ist.
Laues Mädchen, du bist ja gar nicht so. Ja, der schöne Greis.
Wo ich überlegt habe, Interessante Beschreibung übrigens mit der schöne Greis, der anscheinend mit einem Rudel halbnackter Kinder spielt. Und ich mir denke, sagt mir halt so gar nichts. Also wenn das derjenige ist, zu dem Tiamat wollte, weil der wollte ja zu jemandem von bunter Schriftrolle in Nabbern, dann wären damit Dinivan und der Lektor Ranessin raus, als könnten noch zum bunter Schriftrolle gehören.
Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, genau.
Also keine Ahnung, was es mit diesem Greis auf sich hat.
Ich muss mich mal gerade sortieren, weil ich hätte mich jetzt gerade ganz fies verplappert fast. Dinivan und Ranessin, ne?
Ja, das war meine
Theorie. Unser Mann in Nabbern ist das, der Wortlaut gewesen, ne?
Mhm.
Ja, okay, gut.
Möchtest du noch irgendwas sagen?
Nein. Dann sieht er Miriamel wieder mit den kurzgeschnittenen Haaren. Also diesen Greis, behalt ihn mal im Hinterkopf. Vielleicht entdeckst du ihn ja irgendwann mal irgendwo wieder.
Bestimmt, sonst wäre er da nicht erwähnt worden.
Eine hochgewachsene Hernestiri, schwarz gekleidet. Das merkt
vor
den, ne?
Zwei Steinhaufen. Das heißt, ihr Vater ist inzwischen auch gestorben.
Ja.
Damit hätten wir das auch geklärt.
Ja, aber ist auch interessant, wie das dann mal so in so einem Nebensatz abgehandelt wird, ne?
Mhm.
Ja.
Arme Maegwin.
Mhm.
Ja, und König Elias mit rot gerenderten Augen. Und das graue Schwert war ein wildes Tier, das so tat, als schliefe es. Und dann hat er nochmal eine Vision von Morgannis, der vor ihm steht. Und wann hatten wir das schon mal mit diesem falschen Boten? Das hatten wir schon mal irgendwann, ich weiß es nicht mehr.
Ja, in Gelues Haus auf der Straße der Träume hatten wir das.
Okay.
Ich bin mir ziemlich sicher, warte, ich schau mal gerade. Das muss ja dann in Gelues Haus gewesen sein. Trommeln. In Gelues Haus.
Welches Kapitel war das? Zahlmäßig?
26.
Okay.
Oder 27 oder 28, ich weiß es nicht. Also 26 ist in Gelues Haus. Welches ist denn das mit der Straße der Träume? Müsste das doch eigentlich gewesen sein. Aber wir hatten es irgendwo schon mal. Ich gucke es sonst nochmal nach. Aber wir hatten es auf jeden Fall schon mal. Oder es war also einer der Träume von Simon jedenfalls. Also Morgannis hat schon mal vor dem falschen Boten gewarnt.
Oder zumindest irgendjemand hat vor dem falschen Boden gewarnt.
Nee, Morgannis.
War das Morgannis?
Ja.
Also es kam mir auf jeden Fall bekannt vor. War das nicht irgendein anderer Traum, den Simon hatte von Morgannis, wo jemand auch vor der Tür stand? Da war das, glaube ich. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wann das war. Ja, aber wir werden trotzdem nochmal auf den falschen Boten hingewiesen.
Ja, aber wir hatten ihn halt schon mal.
Hm?
So, um das mal so zusammenzufassen. Auch wenn wir die Stelle jetzt auf die Schnelle nicht finden können. Ich werde mal gucken, ob ich die finde. Dann packe ich das nochmal mit in die Shownotes rein. Kann aber auch sein, dass ich da dann wieder drüber wegkomme. Ich hätte jetzt gedacht, dass es tatsächlich in Gelues Hütte war, aber es kann auch wirklich sein, dass es ein Traum später war oder früher. Mhm. Aber ich glaube eher später.
Jedenfalls gehen seine Visionen weiter, bis irgendwo er dann den Jungen dünn und tollpatschig sieht, der sich einen Weg durch unterirdische Tunnel bahnt. Das müsste eigentlich so diese Stelle damals unter dem Hochhorst gewesen sein.
Ja,
weil dann sehe ich auch so. Dann kam ja noch der Teil mit dem Berghang und die weißgesichtigen Gestalten und das graue Schwert. Das war dann quasi die Szene, als Elias das Schwert erhalten hat.
Mhm.
Und dann eben noch sieht er, wie der Junge jetzt vor dem hohen weißen Turm steht, bis ihn dann irgendwann mal dämmert, Moment mal, das bin ja ich und ich bin Simon.
Mhm. Mhm, genau. Und du erinnerst dich, ich bin Simon, ist auch das, was er Igyayuk als letztes entgegengerufen hat.
Hm.
In dem vorletzten Kapitel, ne, als wir ihn da verlassen haben.
Hm.
Da ist dann jetzt auch tatsächlich die Frage, ob ihm das in dem Moment auch hilft, sich da wieder dran zu erinnern und sich da quasi zu erden und da wieder einen Weg zurück in, ich sag jetzt mal, die Realität zu finden.
Ja, da sagt er halt auch mal wenigstens, also da steht er quasi zu seinem Namen. Bei den letzten Träumen oder Visionen, die er immer hatte, da musste er ja immer seinen Namen verheimlichen und sich weigern, seinen Namen zu nennen.
Mhm. Ja, aber wie auch immer hilft ihm das anscheinend jetzt. Er kommt halt zu sich
Er wird ja auch gerufen, nämlich Seoman.
Ja, und wer ruft Simon konsequent Seoman?
Jiriki.
Im Moment gibt es nur einen, ja, richtig.
Ja, yeah, juhu. Jiriki lebt wenigstens noch. Simon lebt noch. Ja, wir müssen ja mir mal kurz Inventar machen.
Ja, ja.
Sind doch alle da.
Also, nein.
Ja, also wir haben, was wir da auch wieder haben, so diese, das wird auch immer wieder mit reingeflochten, weil dann kommt er, während er wach wird, so dieses wirbelnde Räder in Silber und Rot tanzten vor der Dunkelheit seiner geschlossenen Augen. Also dieses Motiv mit dem Rad kommt immer wieder vor. Ich hatte tatsächlich letztens mal was anderes gesucht und bin auf einer Seite gestoßen, wo auch schon was mit einem Rad vorkam. Also es lässt uns nicht los.
Es wird ja irgendwann nochmal sowas von auf die Nerven gehen. Ja. Ja, aber Simon wird, oh Wunder über Wunder, tatsächlich nicht irgendwo auf dem Urmsheim wach, sondern irgendwo in einer Höhle.
Mit Fellen und
Pelzen. Und ja, irgendwie.
Ja. Und wird gleich noch von Jiriki geschimpft, weil er hat was ganz Furchtbares getan.
Ja, ganz fürchterlich. Ich glaube, es ist für den Sithi fürchterlicher als für Simon.
Er hat ihm das zweite Mal das Leben gerettet.
Genau. Tatsächlich glaube ich, dass Jiriki keinen zweiten weißen Pfeil hat, sonst könnte Simon da tatsächlich irgendwann mal einen schwunghaften Handel mit aufmachen. Ja.
Aber ich musste an der Stelle sehr lachen. Ich konnte mir das so richtig schön vorstellen, so entrüstet. Du hast was Furchtbares getan, du hast mich schon wieder gerettet. Wie soll ich denn das je zurückzahlen?
Ja, richtig.
Jiriki erzählt uns auf jeden Fall, dass der Drache nach dem Angriff verschwunden ist in irgendeinem Abgrund. Also wissen wir jetzt auch nicht so ganz genau, ob Ikyayuk überhaupt tot ist oder vielleicht doch noch irgendwie schwer verletzt am Leben.
Vielleicht schläft er auch erstmal wieder ein paar hundert Jahre.
Wer weiß? Weiß es nicht.
Wie das mit Drachen so ist, man weiß nicht so genau, was mit diesen Drachen so geschieht.
Kai, brauchte ich jetzt nicht fragen, ob du es weißt, weil da sagst du eh wieder keinen Kommentar.
Lies weiter und finde es raus.
Ja.
Klingt das besser?
Ja.
Als kein Kommentar?
Hast du mich ausgetrickst.
Ja. Ja. Gut, zurück zum Text.
Jiriki fängt an, Seoman nicht nur Seoman zu nennen, sondern Seoman Schneelocke.
Mhm.
Und hat dann auch gesagt, naja, so, du hast Dawn wirklich geschwungen wie ein wahrer Krieger. Sie haben Dorn auch mitgenommen. Das war jetzt auch überhaupt kein Problem mehr. Es war auch überhaupt nicht mehr schwer.
Mhm.
Als wollte es mitgenommen werden.
Ja, auf dem Discord kam dann die Frage auf, ist das eher so ein Schwert, so nach dem Motto, es sucht sich seinen Träger aus, oder ist das ein Schwert, das einen eigenen Willen hat und egal wen dann dafür benutzt, dass es dahin kommt, wo es hin will?
Ein bisschen was von beiden, hätte ich gesagt.
Ich greife nur diese Frage vom Discord auf.
Ja.
Ne?
Ja, ja, also ich hätte schon irgendwo gesagt, ja, es sucht sich seinen Träger aus und ich glaube, da sind die bis Jingitsu ähnlich.
Ja, wobei ich glaube, dass Jingitsu tatsächlich nicht so ein Eigenleben hat wie Dorn. Ich bin mir nicht sicher, ob Jingitsu sich von alleine Elias ausgesucht hätte.
Meinst du nicht?
Nein.
Hm.
Jingitsu ist ja etwas, um den Pakt zwischen Elias und Eneluki zu besiegeln.
Ja, aber es scheint ja auch trotz allem irgendwo einen eigenen Willen zu haben, hatte ich den Eindruck.
Es ist zumindest so, dass es seinen Träger beeinflusst.
Ja, es sei denn, wenn du man sich auf das bezieht, auf dieses, es war wie ein wildes Tier, das so tat, als schliefe es. Nehmen wir mal das Wild weg, oder es ist so ein bisschen gezähmtes Tier oder dressiertes Tier, das von jemand anders dazu dressiert worden ist, Elias zu beeinflussen.
Gut, schicke Theorie. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, aber ja, könnte man so sehen.
Was Dorn betrifft, ja, gute Frage. Also es möchte auf jeden Fall von A nach B kommen. Wie jetzt, von wem jetzt gerade eben?
Ja, es ließ sich jetzt jedenfalls super leicht vom Urmsheim runter.
Mhm.
Bringen. Stellt sich nämlich raus,
wir sind
kommt
im
das da schon?
Ja, was heißt, es kommt jetzt da schon? Das haben wir jetzt noch. Wir haben jetzt noch 3 Seiten.
Mhm.
Also es passiert nicht mehr viel. Ist eigentlich auch schon wieder nicht richtig. Es passiert noch unheimlich viel, was wir jetzt an Informationen bekommen. Aber wir sind auf jeden Fall nicht mehr im Umsheim, wir sind im Winterhock. Also ich glaube, wir müssen das jetzt nicht hundertprozentig chronologisch bei drei,
je nach Winterhock, kurz zur Rekapitulierung für diejenigen, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt im Text sind. Das ist einer der Berge in Jikanuk. Mhm. Also einer der Berge der Trollfjelle.
Und um nochmal aufs Inventar zurückzukommen, wir haben Anai auch noch verloren.
Und Grimrig auch. Und Grimrig. Ja, Grimrig war ja vorher schon relativ klar, ja, genau.
Ja, aber Anai, das tut schon weh.
Ja, du erinnerst dich an den Moment, als ich gesagt habe, dass Anai den Hikastaya fesselt, wird ihm nochmal kräftig vor die Füße fallen? Mhm. Ja, da ist es ihm ziemlich endgültig vor die Füße gefallen. Aber ja, das konnte ich dir ja da nicht verraten. Allerdings
stark untertrieben.
Ist Grimrig eine sehr große Ehre zuteil geworden, wie Jiriki sagt, denn er ist Seite an Seite mit Anai beigesetzt worden. Etwas, was selbst früher, als sich die Sithi und die Menschen besser verstanden haben, sehr selten passiert ist und seit über 500 Jahren halt gar nicht mehr. Sodass halt auch Grimrig in die Annalen der Sithi mit eingehen wird, weil über Anais Tod wird natürlich auch berichtet werden.
Was Grimrig quasi unsterblich macht.
Ja, war auch schön, oder? Irgendwie. Ne?
Wie war das? Du bist erst gut, wenn du vergessen wirst.
Ja, und Hestan hat es halt geschafft, genauso wie Sludig und Binabik. Und als Simon dann erfährt, dass sie auf dem Winterhock sind, sagt er, und Binabik ist bestimmt bei seiner Familie und wo sind denn die anderen? Und ja,
hören's aus.
Da platzt dann die nächste Bombe. Denn
und Sludig wurden gefangen genommen.
Genau.
Vom Trollkönig.
Genau.
Und man weiß es nicht so genau, eventuell auch noch zum Tode verurteilt.
Ja. Ja, und Simon fragt, ja, und wieso? Ja, Sludig, weil er ein Rimmersmann ist. Du erinnerst dich an...
Ja, diese Blutfehde etc. pp. Das wäre ja noch nachvollziehbar, in Anführungszeichen. Ja. Wobei Sludig sich in den letzten Wochen oder auf der Reise schon sehr gewandelt hat und glaube auch sehr mit Binabik angefreundet hat. Aber was soll das denn mit Binabik? Bitte dich.
Also tatsächlich ist es aber so, dass die Trolle natürlich nicht wissen können, dass Sludig ein, ich sag's mal in Anführungszeichen, guter Rimmersmann ist. Die haben ja nun noch überhaupt keine Erlebnisse mit irgendwelchen guten Rimmersmännern gehabt. So, das haben wir als Lesende, ja. Und was das mit Binabik soll?
Das ist nicht gut. Man kann nicht immer von Vorurteilen ausgehen.
Nein, natürlich ist das nicht gut. Ich verurteile das auch, definitiv. Aber die Trolle sind nun mal so. So klein wie sie sind, so stur können sie auch sein. Ja? Mhm. Und ja, Binabik soll ein schreckliches Verbrechen begangen haben, aber wir wissen noch nicht, was das ist, erklärt Jiriki dann und sagt dann schon wieder Seoman Schneelocke. Und Simon wird dann wohl ganz stutzig und sagt, jetzt hör mal auf, was soll das denn jetzt hier? Könnt ihr mich vielleicht mal bitte, ne? Und was ist hier passiert? Weil, du erinnerst dich, dieser ganze Teil von dem Buch heißt ja auch Simon Schneelocke. Ja. Und Hestan will das dann wohl erklären. Und Jiriki kennt aber einen viel einfacheren Weg. Der zieht nämlich seinen Spiegel wieder aus der Tasche raus. Jenen berühmten Spiegel, du erinnerst dich, Enki, Shao, Sae und, ne? Ja, und damals das, Miriamel und...
Show, ja. Don't tell, ne?
Genau. Ja. Und? Eine ganze lange Haarsträhne war so weiß geworden wie der Schnee am Urmsheim. So ähnlich wie das hier.
Aber ich glaube eher noch weißer.
Solltest du meine Mama sehen. Das hast du mich aus dem Konzept gebracht.
Entschuldigung. Ich tue es auch nie wieder. Erst nächste Folge.
Glaubst du selber nicht.
Nö, das macht aber doch auch Spaß. Okay.
Ja, es ist ja nicht nur die Schneelocke, sondern er hat ja auch eine Narbe. Vom Kinn die Wange hinauf am linken Auge vorbei. Also scheint er da auch wirklich noch vom Drachen ernster verletzt worden zu sein. Und weißt du, an wen mich das erinnert? Aus einer anderen Buchserie.
Erzähl.
An Tyrion. Tyrion Lannister.
Ja, der ist aber, ja, es war aber doch so ein Kampf, ne?
Ja, ach, das war kein Kampf, oder was?
Ja, aber es war kein Drache. Also es war halt ein menschlicher, wer war das denn eigentlich? Ich habe das nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Wer war das denn bei Tyrion?
Das war an der Stelle, wo Königsmund angegriffen worden ist.
Ja, stimmt.
Mhm. Das war ein Mann seiner Schwester. Ich habe die Stelle gerade erst gelesen, deswegen ist das auch gerade noch so frisch.
Ah, okay.
Ja.
Gut.
Ja, aber es hätte ja auch irgendwo anders eine Wunde sein können, deswegen.
Nein, halt natürlich. Aber es ist natürlich schon, ist natürlich schon deutlich irgendwie hervorstechender, wenn man das sofort sehen kann, wenn dieses rote Haar, wenn da auf einmal so eine weiße Haarsträhne drin ist. Du hast die neuen Ausgaben, ne?
Mhm. Nein, also für unsere
Kannst
Hörenden.
Sehen?
Ja, ich kann es sehen. Für unsere Hörenden ist auf dem alten Cover des Taschenbuches ist Seoman drauf mit einer einer
Locke.
Weißen Haarsträhne. Ja.
Ja.
Da, hier, das ist meine Ausgabe. Da siehst du maximal Schwerter.
Da sind immer nur Schwerter drauf, das ist richtig. Ja, das Schlusswort geben wir jetzt bitte mal auch nochmal Riki. Der sagt dann nämlich noch, du bist gezeichnet, Seoman. Ob zum Glück oder Unglück, du bist gezeichnet. Ja, Simon ließ den Spiegel sinken, vergrub das Gesicht in den Händen. Und damit endet nicht nur dieses Kapitel, sondern tatsächlich ein ganzes Buch.
Mit Seite bei mir 957.
Ich bin ein bisschen stolz auf uns. Wir haben es tatsächlich A, durchgezogen und B, wir haben auch keine Episode ausgelassen. Wir sind genau im Zeitplan.
Ja.
Und passend zum Zeitplan, also ich habe jetzt eine Menge Fragen noch, was jetzt, wie es noch weitergehen könnte, aber Stichwort Zeitplan, also es ist jetzt so geplant, dass ihr als nächstes in 14 Tagen eine Rekapitulierungsepisode mit euren Fragen bekommt. Also sowohl einmal eine Zusammenfassung von dem Drachenbeinthron als auch eine Fragerunde bezüglich sowohl des Drachenbeinthrons als auch Sabrina und mir. Wir haben das schon fleißig gesammelt und sammeln auch noch weiter. Ihr dürft uns quasi alles fragen. Ob ihr Antworten kriegt, ist dann die nächste Frage. Aber wir haben halt schon sehr interessante Fragen zusammengesammelt und die werden wir dann beim nächsten Mal besprechen. Und wir werden am gleichen Termin, das ist so zumindest im Moment der Plan, an dem gleichen Termin auch schon die erste Episode vom Abschiedsstein aufnehmen. Und zwar haben wir aus längentechnischen Gründen entschieden, dass wir immer erst mal schauen, wie lang die Kapitel sind und werden dann immer am Ende der Podcast-Episode bekannt geben, wie lange oder bis zu welchem Kapitel die nächste Episode gehen wird. Denn die Kapitel im Abschiedsstein sind deutlich länger. Also ich glaube, das ganze Buch
hat 28 Kapitel. Also wir sind beim nächsten Buch, genau. Wir sind aber bei 28 Kapitel statt bei 44. Das heißt, rein vom groben Ablauf wäre es wahrscheinlich nur ein Kapitel pro Folge. Es sei denn, wir entscheiden spontan, es gehen auch zwei.
Und das
muss uns dann die liebe Kaya sagen.
Oder wir müssen das auch vielleicht mal zusammen entscheiden, weil es auch davon abhängt, wie viel Zeit Sabrina zum Lesen hat, ob die dann die großen Mengen auch hinkriegt zu lesen. Wenn ich sage, zwei große, lange Kapitel, das können dann halt tatsächlich auch schon mal eher so 70 oder 80 Seiten werden. Das zu schaffen, ist halt dann auch schwierig. Aber, also lange Rede, kurzer Sinn. Es geht weiter mit dem Abschiedsstein, mit Episode 1, mit dem Prolog und Kapitel 1. Und vorher bekommt ihr noch die Zusammenfassung und die FAQs. Wer dazu von euch noch Fragen einreichen möchte, kann das gerne tun. Und zwar entweder per E-Mail an zgetpodcast@gmail.com, bei Instagram oder Facebook per Direktnachricht, auf unserem Discord-Server. Und des Weiteren freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen, Sternchen, Weiterempfehlungen und fleißige Zuhörende. Habe ich jetzt noch was vergessen?
Nee, jetzt machst du schon hier einen kompletten Abgesang. Ich dachte, du hast noch Fragen zu den zwei Kapiteln.
Nee, die hatte ich jetzt eigentlich, hatte ich nicht. Ich hatte halt eine wirklich große und ich sag mal, ich habe jetzt noch ein paar Fragen, aber ich glaube, das machen wir dann mit der...
Okay,
mit der Recap-Episode, mit dem Zusammengefassten, weil das sind halt so Fragen, die halt auch sehr übergreifend sind, so nach dem Motto, was erwartest du denn jetzt, wie es weitergeht? Da darfst du dann auch mal hemmungslos spekulieren.
Also wenn ich das machen, froh, dass ich das dann endlich mal machen darf.
Du weißt schon, wie ich das meine. Ja, ich habe jetzt schon einen kompletten Abgesang gemacht. Ich war so frei.
Okay.
Möchtest du noch etwas hinzufügen?
Nö, außer dass ich dieses Buch definitiv in mein Herz geschlichen hat und ich es sehr genossen habe, es zu lesen.
Das ist schön. Soll ich dir mal was sagen? Da gibt es noch ganz viele Bücher mehr von. Das ist das, was ich daran immer so großartig finde. Es ist wohl tatsächlich so, dass Ted ja schon offiziell an dem Nachfolger des Nachfolgers arbeitet. Und da das erste Buch tatsächlich in die Endphase kommt gerade. Also es gibt da auch diverse Stellen, wo eins sich da ein bisschen auf dem Laufenden halten kann, unter anderem im Ted Williams Forum, das ja wie immer auch in den Shownotes verlinkt ist. Allerdings Spoilerwarnung, also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr da rumlest. Und da gibt es halt so ein Thread, wo es dann darum geht, wie weit denn der Fortschritt bei The Splintered Sun ist. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wo es hingeht. Es war bestimmt schon mal, dass es irgendwo geschrieben wurde, worum es im Groben geht, aber ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe es vergessen. Von dessen wegen wird uns der Podcast-Stoff die nächsten Jahre nicht ausgehen.
Gut, Glück habt. Ich lese die jetzt weiter, komme, was da wolle. Ich freue mich, wenn die Leute uns zuhören.
Ja, und ich lese mit. Und die hören uns doch zu, ist doch alles gut. Alles prima. Okay. Ich halte jetzt die Klappe. Ich sage jetzt tschüss. Das letzte Wort ist jetzt bei dir, weil ich so lange abgesungen habe.
Bis bald. Glaubst du, dass ich so gut Tschüss sagen kann?
Ja, weil ich habe immer das Gefühl, ich bin die Doofe, die davor immer so viel quasselt. Ich könnte ja auch einfach mal meine Klappe halten, aber es würde eigentlich meinem normalen Wesen diametral gegenüberstehen. Es funktioniert auch nicht so wie. Du weißt doch, die mit der großen Klappe.